nahezu alle Solarparks entstehen heute auf Landwirtschaftsflächen.
Beispielsweise für die Brutvögel der Agrarlandschaft, da haben wir doch Einbrüche seit den 80er Jahren um 34%. Und dann gibt es einzelne Arten, beispielsweise Rebhuhn oder Kiebitz, die um 90% zurückgegangen sind. Die Feldlerche um die Hälfte, also 55%. Und genau für diese Arten sind das potenzielle Möglichkeiten, wieder einen Raum zu finden, in dem sie sich aufhalten können.
Vor allem das angepasste Pflegekonzept, das bringt das meiste, dass wir blütenreich das werden lassen, dass wir nur zu bestimmten Zeiten mähen oder nur zu bestimmten Zeiten die Schafe draufschicken auf die Anlage. Das bringt sehr viel und ist in Anführungsstrichen auch nicht so kostenintensiv.
Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Dieser Podcast erscheint am 22. Mai 2024. Das ist der Internationale Tag der Biodiversität oder Welttag der biologischen Vielfalt. Und dieser Tag ist leider kein Tag zum Feiern, sondern ein Tag der Warnung, der die Aufmerksamkeit auf eines der größten Probleme der Menschheit lenken soll, nämlich den Rückgang der Biodiversität weltweit. Die wichtigsten Ursachen für den Rückgang an Vielfalt in Flora und Fauna sind menschengemacht. So verändern wir großflächig die Landschaften für die Agrarproduktion oder wir übernutzen Ökosysteme wie zum Beispiel das Meer oder wir überbauen sie einfach für Städte und Straßen. All diese Probleme müssen wir als Menschheit in den Griff bekommen, weil Biodiversität einfach für uns lebenswichtig ist, für alles, was wir tun, für alles, was wir ernten. Und dabei kommt gerade auch der Energiewirtschaft eine wichtige Bedeutung zu, denn auch sie verändert die Landschaft ja großräumig. Zum Beispiel werden große Flächen mit Solarparks bebaut und dabei der Agrarnutzung entzogen. Und wenn das im großen Umfang geschieht, muss man sich natürlich fragen, welche Auswirkungen das hat auf die Biodiversität, auf unsere Umwelt. Und deshalb möchte ich heute einmal diskutieren, wie Biodiversität und Photovoltaik wechselwirken und ob wir eher mit negativen Auswirkungen rechnen müssen, ob es eher vielleicht sogar positive Auswirkungen gibt und welche Maßnahmen helfen, negative Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Und dafür begrüße ich meine Gesprächspartner heute. Das ist zum einen Maya Israel. Sie ist beim Projektentwickler Enerpark im Fachbereich Umweltplanung beschäftigt. Sie betreut also Projektierer bei der Umsetzung von Naturschutzauflagen, beim Bau von Solarparks und bei der ökologischen Gestaltung. Guten Tag, Frau Israel.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Mein zweiter Gast ist Tim Peschel. Er ist Naturschutzgutachter und erstellt zum Beispiel Artenschutzgutachten. Er erfasst und bewertet Natur und Landschaft vor Baumaßnahmen und hat an der ersten Studie zur Biodiversität in Solarparks für den Bundesverband Neue Energiewirtschaft mitgearbeitet, die 2019 erschienen ist. Und er wird auch an der neuen Studie zum Thema mitarbeiten, die für dieses Jahr geplant ist. Herzlich willkommen, Herr Peschel.
Schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Und der dritte Gast ist Bernhard Strohmeier. Er ist Leiter Erneuerbare Energien beim Bundesverband Neue Energiewirtschaft und somit Auftraggeber der neuen Studie. Und er ist natürlich immer ein guter Ansprechpartner, wenn es um die Regeln für Freiflächensolarparks geht. Herzlich willkommen, Herr Strohmeier.
Guten Tag, hallo.
Anker Solix ist Partner dieses Podcasts. Das Unternehmen hat kürzlich ein bis zu 2400 Watt starkes All-in-One-Balkonkraftwerk mit integriertem Batteriespeicher mit bis zu 9,6 Kilowattstunden Kapazität auf den Markt gebracht. Mit der Solarbank 2 Pro will das Unternehmen als Vorreiter bei innovativen, integrierten Solarlösungen die Nutzung von Solarstrom für jedermann deutlich vereinfachen. Das Kraftwerk besteht aus bis zu 4 Solarmodulen, die mit 4 MPP-Trackern an den integrierten Wechselrichter angeschlossen werden. Das sei gesetzeskonform, zukunftssicher und laut Anker eine echte Innovation. Das Do-it-yourself-System mit optionalem intelligenten Zähler überwacht den Strombedarf in Echtzeit und hilft bei der präzisen Stromabgabe aus der Solarbank 2 Pro in den Haushalt. Heute am 22. Mai, dem Tag der Artenvielfalt, hat Anker Solix ein Programm zum Schutz der deutschen Wälder gestartet und möchte das mit Ihnen feiern. Wenn Sie als zukunftsorientierter Hausbesitzer oder umweltbewusstes Unternehmen Ihren CO2-Fußabdruck verbessern und Ihren Energieverbrauch optimieren möchten, sichern Sie sich jetzt exklusive limitierte Rabatte unter ankersolix.com/de. Weitere Informationen finden Sie auch in den Shownotes. Der PV Magazine Podcast heute zum Thema Biodiversität. Ich würde gerne als erstes mit der Frage anfangen, wie groß die landschaftlichen Veränderungen durch Photovoltaik wirklich sind und auch noch sein werden. Dazu schauen wir uns einfach mal die Zahlen der letzten 12 Monate an. Da gab es etwa 15 Gigawatt neue Photovoltaikleistung, die zugebaut wurde. 10 Gigawatt davon sind auf baulichen Anlagen, also auf Dächern entstanden und etwa 5 Gigawatt in der Freifläche. Das heißt, im Neubau gab es in den letzten 12 Monaten 50 Quadratkilometer, also Quadratkilometer ungefähr an Solarparks, die gebaut wurden. Das ist schon eine ganze Menge, die sich auch im Landschaftsbild bemerkbar macht. Gerade wenn wir bedenken, dass ja auch schon eine ganze Menge Solarparks dastehen. Und obwohl natürlich das größte Wachstum aktuell noch auf den Dächern stattfindet, werden wir in Zukunft noch mit mehr Wachstum in der Fläche rechnen müssen, Herr Strohmeier. Wovon müssen wir da ausgehen?
Ja, das ist ja eine spannende Zeit. Solarparks werden in unserer Landschaft sichtbar, immer sichtbarer. Die Größenordnung stimmt, die Sie benannt haben, diese 50 Quadratkilometer, das hört sich jetzt wahnsinnig viel an. Man muss aber auch gucken, wie viel Fläche wird denn tatsächlich verbraucht. Und das wird etwa 1-2% der landwirtschaftlichen Flächen sein, je nachdem, welche Solarparkkonzepte man umsetzt und wie viel Fläche diese beanspruchen. Und was man auch feststellen sollte, weil das ist ja das, was auch auf den Landwirtschaft, auf den ländlichen Raum wirkt, ist, nahezu alle Solarparks entstehen heute auf Landwirtschaftsflächen. Und das ist so und das wird so bleiben. Und deshalb wollen wir eben gucken, was macht das mit den Regionen, was macht das mit den Konzepten, die entstehen und welche Chancen hat man auch eben in diesem großen Spektrum zwischen Energiewende, Naturverträglichkeit der Energiewende, die Chancen des Arten, der Artenvielfalt in Solarparks und auch die Auswirkungen auf die Landwirtschaft.
Und müssen wir jetzt aber davon ausgehen, dass praktisch jedes Jahr 50 Quadratkilometer Jahr für Jahr sozusagen dazukommen?
Naja, es werden etwa doppelt so viel sein.
Also eher 100.
Ja, also es wurden jetzt 5 Gigawatt an Solarparks im letzten Jahr ausgebaut. Das ist gut, das ist richtig. Die Ausbauzahlen im EEG, also die Ziele, die bis 2030 und dann auch bis 2040 gelten, sagen, dass es etwa 10 Gigawatt werden. Und je nachdem, welche Konzepte umgesetzt werden, wird man in etwa bei der doppelten Fläche von dem landen, das wir letztes Jahr zugebaut haben.
Jetzt kann man zwar den Zubau versuchen, so umweltverträglich wie möglich zu gestalten, aber es sind natürlich am Ende doch technische Anlagen, die unter Strom stehen, die einen Zaun haben. Und die sehen natürlich, wenn man dran vorbeiläuft, erstmal nicht so wahnsinnig lebendig aus, sondern auch eher still. Herr Peschel, Sie haben sich die Solarparks aus der Nähe angeschaut. Täuscht das? Ist da viel mehr Leben, als man so sieht?
Das täuscht in der Tat. Also ich kann das gut nachvollziehen, wenn man eben in die Anlagen nicht hineinkommt, beziehungsweise die Vorstellung, dass das quasi Kraftwerke sind und dass das mit Natur- und Artenschutz wenig zu tun hat, dass das zunächst mal so der erste Eindruck ist. Aber ich kann vermelden, wenn man in diese Anlagen hineingeht, dann verhält es sich je nach Bauweise und je nachdem, wie die letztendlich konzipiert sind, durchaus praktisch sehr anders. Das heißt, wenn man das auch nochmal vergleicht mit der umgebenden, ich sag mal, intensiv genutzten Agrarlandschaft, dann kann man sicherlich durchaus davon reden, dass das kleine Biodiversitätsoasen sein können und in vielen Fällen eben auch tatsächlich sind. Also insoweit würde ich mal sagen, das Gegenteil ist richtig. Das Problem ist sicherlich, Sie haben es ja schon gesagt, man läuft draußen an den Anlagen vorbei, man kommt eben nicht hinein aufgrund von versicherungstechnischen Gründen. Aber ich kann auch sagen, sobald ich mit Besuchern in diese Anlagen hineingehe, ist genau der Effekt da, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das heißt, es ist doch für viele doch sehr, sehr überraschend, was sich dort alles in den Anlagen aufhalten kann.
Wir hatten ja 2020 schon mal nach dem Erscheinen der ersten Studie über Biodiversität in Solarparks gesprochen. Und damals hatten Sie ja auch so ein paar Regeln aufgestellt, was vorteilhaft für viel Artenvielfalt ist, also zum Beispiel größere Reihenabstände oder Zusatzmaßnahmen wie Hecken, Totholzhaufen, Teiche, Nistkästen. Das sind ja auch Dinge, die Geld kosten. Frau Israel, in Ihren Solarparks von Enerpark, setzen Sie das so um?
Also die Kosten sind natürlich davon abhängig, in welcher Art und Weise die Biodiversität erhöht werden soll. Wenn die Reihenabstände vergrößert werden, um den besonderen Streifen zu erhöhen, bekommen wir natürlich weniger Leistung auf die Fläche. Dies erhöht entsprechend die Kosten pro Megawatt, bezogen auf die Gesamtkosten der PVA. Und das kann natürlich ein Projektkiller sein. Also je nachdem, wie hoch die Pachtkosten sind, wie teuer der Bau der Anlage ist, je nach Standort und auch wie teuer die Trassenkosten sind. Was wir mittlerweile fast immer umsetzen, sind Initialeinsaaten, Habitatelemente wie zum Beispiel Lesesteinhaufen und Totholzhaufen, aber auch Tümpel, also je nachdem, welcher Tierartgruppe wir fördern wollen. Pflanzmaßnahmen nicht nur für das Landschaftsbeet, sondern eben auch für Tierarten. Und am relevantesten ist die Umsetzung von extensiven Pflegekonzepten angepasst an den Standort. Also das bewirkt am meisten und das da sind wir dran, das machen wir.
Und bei den Arten orientieren Sie sich dann danach, was in der Umgebung vorkommt? Also oder sagen Sie, wir brauchen mehr Zauneidechsen und jetzt tun wir was für Zauneidechsen?
Es gibt ja immer Voruntersuchungen oder meistens gibt es Voruntersuchungen und die Flächen werden kartiert, eben auch was die Tierarten angeht. Und wenn Zauneidechsen bereits da vorkommen, würden wir Lesesteinhaufen und Totholzhaufen anlegen. Wir machen das aber an anderen Standorten, wenn wir denken, dass die Standorte dafür ideal sind, ebenfalls. Also wir gucken schon, dass das passend ist, also der Standort zu den jeweiligen Tierarten.
Was ist denn das, was ein Solarpark für bedrohte Arten attraktiver macht als Feldränder oder Felder selber oder auch Waldränder? Ich meine, es gibt ja viele Strukturen, die jetzt vielleicht Ähnlichkeit aufweisen mit Solarparks.
Also ich würde mich mal, zu Beginn würde ich mich auf die Felder beziehen wollen. Vor allem im Vergleich zu intensiven bewirtschafteten Ackerflächen können Solarparks mit dem richtigen Pflegemanagement und der entsprechenden Ausgestaltung eine Bereicherung der Artenvielfalt bewirken und dies auch nachweislich bereits nach kurzer Zeit. Wir verwenden keine Herbizide und Pestizide und pflegen unsere Solarparks extensiv. Mittlerweile schicken wir fast alle Solaranlagen in die Schafbeweidung, also bei den neuen Sachen. Wir bauen unsere Gestelle um, dass Schafbeweidung möglich ist. Bei den Altanlagen rüsten wir diese um, wo wir denken, dass wir die Biodiversität erhöhen können durch die Schafbeweidung. Und da geht es tatsächlich bei der Schafbeweidung nicht bloß um das Thema Biodiversität, sondern auch um die Akzeptanz in der Bevölkerung. Wir haben halt festgestellt, dass unsere Schafe wollige Sympathieträger sind. Bei den Feld- und Waldrändern ist das ein bisschen anders. Die können sehr artenreich sein, je nach Vegetation, Standort und sonstiger Ausstattung sind wir eher dabei, durch unsere Solaranlagen die Artenvielfalt zu erhalten als zu erhöhen, also weil die schon sehr artenreich sein können.
Vielleicht noch eine Frage an Herrn Peschel. Für welche Arten sind denn Solarparks besonders geeignet? Also für welchen Typ und für welche Arten vielleicht auch namentlich?
Na, das kommt immer sehr darauf an. Das ist genau das, was Frau Israel auch gesagt hat. Man muss eben einfach gucken, ganz spezifisch, individuell bei jedem Park, was kommt davor, wofür sind die Anlagen überhaupt geeignet potenziell, was kann eben gemacht werden. Also pauschal lässt sich das nicht sagen. Also wo es auf jeden Fall sehr stark auffällt, sind Vögel, Avifauna. Dort werden die Anlagen in aller Regel sehr gut angenommen. Also nenne ihn jetzt mal ikonischer Vogel, das ist die Feldlerche, die dort relativ regelmäßig, auch wenn viele Leute das immer noch für schwer nachvollziehbar halten, brütet, soweit die Reihenabstände beispielsweise entsprechend sind. Es gibt aber auch eine ganze andere Menge, eine Menge anderer Vögel. Also ich nenne jetzt einfach mal sowas vielleicht Sensationelles wie ein Wiedehopf oder wie ein Neuntöter. Oder es gibt auch eine Menge Vögel, die nutzen das als Jagdgebiet. Zum Beispiel verschiedene Raubvögel, wie jetzt eben ein Turmfalke, sage ich mal, oder ein roter Milan und. Also da kann man eine ganze Menge aufzählen. Das, wie gesagt, hängt im Einzelnen davon ab, wo wir uns befinden. Im Grundsatz ist es so, dass alle Organismen, die in der Agrarlandschaft ursprünglich mal sehr weit verbreitet waren, diese Strukturen nutzen können. Und das sind genau die Organismen, also auch Pflanzen, die von extrem starken Rückgängen betroffen sind. Also ich nenne das mal jetzt beispielsweise für die Brutvögel der Agrarlandschaft. Also da haben wir doch Einbrüche seit den 80er Jahren um 34%. Und dann gibt es einzelne Arten, beispielsweise Rebhuhn oder Kiebitz, die um 90% zurückgegangen sind. Die Feldlerche um die Hälfte, also 55%. Und genau für diese Arten sind das potenzielle Möglichkeiten, wieder ein Habitat, also einen Raum zu finden, in dem sie sich aufhalten können. Und das ist eben Teil auch der Studie, die wir jetzt in diesem Jahr durchführen werden, um genau das nochmal zu belegen, damit wir also weg von Behauptungen gehen und hin zu Fakten und vielleicht auch die mitunter sehr emotional geführte Debatte, Diskussion um dieses Thema auf Grundlage dieser Daten dann auch versachlichen können. Das heißt, wir können wirklich sagen, wir behaupten das eben nicht, sondern hier und dort auf dem Blatt Papier steht es. Wir haben das machen verschiedene Gutachter bundesweit nachprüfen lassen und wir können sagen, das verhält sich tatsächlich so.
Jetzt haben Sie die neue Studie schon angesprochen. Was wird die neue Studie von der alten Studie 2019 unterscheiden?
Ganz klar, dass wir einfach vermehrt schwerpunktmäßig auf Agrarstandorte gehen. Also in der alten Studie waren ja, ich sag mal, Sonderstandorte, Konversionsflächen und dergleichen vor allen Dingen Thema. Jetzt ist es aber eben so, dass fast ausschließlich, Herr Strohmeier hat es ja auch gesagt, auf agrarisch genutzten Flächen gebaut wird. Und da gibt es noch relativ wenig Erkenntnisse darüber, weshalb diese Flächen genau den Schwerpunkt der Untersuchung darstellen.
Und wie wird das jetzt vom Ablauf her aussehen? Also wie viele Solarparks werden Sie untersuchen? Haben Sie auch so ein Vor- und Nachher-Bild am Ende vielleicht?
Das Vor- und Nachher-Bild ist ja genau das Entscheidende, worum es geht, um überhaupt zu sagen, wie verhält sich das, also in Relation zu setzen. Und Frau Israel hat es ja gesagt, in aller Regel ist es eben so, dass natürlich vor dem Bau von diesen Anlagen Untersuchungen stattfinden. Und dadurch gibt es eben auch genau diese Möglichkeit, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre gegebenenfalls eben nochmal zu sehen, wie hat sich das Ganze verändert. Und das wird eben ein Schwerpunkt sein, dass wir also bestehende Untersuchungen nutzen. Es werden aber gleichzeitig eben bei ungefähr, was sind das, ich glaube 435 Solarparks aktuell Untersuchungen durchgeführt. Das heißt, wir schicken bundesweit von Flensburg bis Passau sozusagen dann die Leute in die Anlagen und die untersuchen die Vögel, die untersuchen die Amphibien, die Reptilien, die Vegetation, Schmetterlinge und dergleichen, um überhaupt einen Eindruck zu bekommen, was hält sich in diesen Anlagen auf.
Und bei den Solarparks sind dann auch unterschiedliche Bauarten dabei, also nicht nur südausgerichtet mit breiten sonnigen Streifen, sondern auch vielleicht mal so eine Ost-West-Anlage oder sowas?
Vielleicht kann Herr Strohmeier da noch was zu sagen, aber der überwiegende Teil sind südausgerichtete Anlagen, die allerdings unterschiedlich gebaut sind, das ist richtig, auch mit unterschiedlichen Reihenabständen und mit unterschiedlichen Pflegekonzepten und so weiter. Das heißt, wir haben also schon eine sehr, sehr große Palette an verschiedenen Anlagen, um gegebenenfalls eben auch nochmal zum Beispiel zum Typus der Bauweise was sagen zu können, ob es dort gegebenenfalls einen Einfluss auf die Biodiversität gibt, den wir dann nachweisen können. Und Ost-West-Anlagen sind im Prinzip in Deutschland jetzt nicht dabei. Das heißt, wir haben den weitaus am häufigsten verbreiteten Typus von Nord-Süd-Anlagen vor allen Dingen im Fokus.
Wenn man jetzt, also Sie untersuchen ja die Biodiversität im Solarpark, aber rechnen Sie auch damit, dass sich die Arten quasi auch über den Solarpark hinaus ausbreiten können, beziehungsweise dass die Biodiversität auch sozusagen um sich greift?
Durchaus. Das hängt eben wirklich davon ab, wie die Umgebung aussieht. Und das Problem in Anführungszeichen aus Sicht des Natur- und Artenschutzes ist, dass natürlich diese intensiv genutzten Agrarlandschaften ausgerechnet nicht so sehr von den Organismen genutzt werden können. Frau Israel hat es ja schon gesagt, es werden keine Pflanzenschutzmittel ausgebracht in den Anlagen. Es wird nicht gedüngt und es wird in einer Weise gewirtschaftet. Das Stichwort ist extensiv. Die für die meisten Lebewesen der Offen- oder Agrarlandschaft zuträglich sind. Das heißt, insoweit kann man fast schon sagen, flüchten sich zunächst mal alle Organismen in diese Anlagen. Und sobald, ich sag mal, die Möglichkeit besteht, auch außerhalb das wieder in Beschlag zu nehmen, dort sich aufzuhalten, werden die Organismen das mit Sicherheit machen. Also das sind, der Fachbegriff ist Quelllebensräume. Aber wie gesagt, dazu ist ganz, ganz wichtig, dass natürlich die Landschaft entsprechend gestaltet wird, dass sie entsprechend genutzt wird. Und wir haben natürlich ausgerechnet in diesem wie im vergangenen Jahr das Problem, dass die sogenannten Stilllegungsflächen, Brachflächen nicht mehr verpflichtend sind und damit natürlich ein sehr wesentlicher Nutzungstyp aus Sicht des Natur- und Artenschutzes zunächst mal in Größenordnung wegfällt, was die Anlagen, die Solaranlagen, die Freiflächenanlagen natürlich nochmal umso wertvoller oder wichtiger für den Natur- und Artenschutz machen.
Hm. Zu dem Stichwort Brachflächen hätte ich auch noch eine Frage. Und zwar, man könnte ja argumentieren, okay, es wäre ja vielleicht für den Artenschutz sogar noch günstiger, wenn man eine echte Brachfläche hätte anstelle eines Solarparks, weil dann ja die Tiere gar nicht gestört werden, während sie ja im Solarpark wahrscheinlich schon des Öfteren mal, also sei es von Schafen oder von Mähaktivitäten gestört werden, plus ab und zu kommt mal ein Elektriker vorbei und schaut, ob noch alles in Ordnung ist. Wäre das nicht so rein naturschutztechnisch gesehen günstiger?
Man muss eben gucken, was soll gefördert werden. Und beispielsweise die Zauneidechse wird wenig Probleme damit haben, dass der Elektriker durchkommt. Oder ich sag mal, auch die Feldlerche wird nicht das Problem haben, dass sie sich gestört fühlt. Und vielleicht, um das mal so ein bisschen plausibler darzustellen, wenn Sie sich anschauen, ich sitze jetzt hier in Berlin, was wir hier an Vögeln in der Stadt haben, die noch vor 20, 30 Jahren zum Teil extrem selten gewesen sind, haben offensichtlich die Vögel oder andere Lebewesen überhaupt nicht das Problem mit den Menschen sozusagen zu leben, sondern das Problem ist eher, wie wird der Lebensraum, in dem sich beide aufhalten, Mensch und Tier beispielsweise, bewirtschaftet. Und da ist eben tatsächlich die Agrarlandschaft genau das Beispiel dafür, dass dort eben eine Kultur im Fokus steht und die wird optimal und maximal bewirtschaftet, sodass alle anderen, ich sag mal, Lebewesen da möglichst wenig daran teilhaben können. Und insoweit ist die Nutzung eines Solarparks in aller Regel jedenfalls unschädlich für die Organismen, die da drin leben. Die sind durchaus in der Lage, damit leben zu können. Weil das Wichtigste, was sie brauchen, ist eben ein Lebensraum, der geeignet ist, und Nahrung. Und beides können sie durchaus in diesen Anlagen finden.
Und es gibt ja diese Planung für gute Solarparks. Kann man die unterscheiden von, sage ich mal, schlechten Solarparks? Also gibt es da noch Abstufungen innerhalb von Solarlandschaften?
Vielleicht muss man ein ganz klein wenig ausholen. Was ist überhaupt die gute Planung, die gerade angesprochen wurde? Im Jahr 2020 hat sich ein großer Teil der Photovoltaik-Freiflächenakteure selbst verpflichtet, Solarparks gut zu planen. Das ist ein bisschen vielschichtiger als das Thema Artenvielfalt in Solarparks. Da geht es auch um die Wirkung auf die Kommunen, die Beteiligung, die Wirkung auf die Landwirtschaft, die Naturverträglichkeit, die Technik. Aber letztendlich, und das war auch der Kern, auf eine Bauart, die ermöglicht, dass Artenvielfalt in Solarparks entsteht. Weil wir das eben kennengelernt haben durch unsere erste Studie, dass es hier eine echte Chance gibt, eine Win-Win-Story zu erzählen, Solarparks und Artenvielfalt. Wir haben aber seitdem tatsächlich ziemlich viel gelernt. Diese Selbstverpflichtung hat auch eine Aktualisierung bekommen im Jahr 2022, eben weil wir viel gelernt haben, dass wir sehen, diese Art der Bewirtschaftung ist sehr maßgeblich dafür, welche Leistung man auch im Bereich der Naturverträglichkeit in einem Solarpark erhalten kann. Und die ist natürlich auch etwas bestimmt dadurch, wie sieht so ein Solarpark aus. Also auf einer Ost-West-Anlage, die Sie zuvor angesprochen haben, da ist schon mal weniger solche Flächenpflegebewirtschaftung auch im Sinn einer Artenvielfaltsteigerung möglich, als in einer Anlage, die jetzt etwas breitere Reihenabstände hat oder offene Flächen hat, bei denen man tatsächlich extensive Pflegekonzepte umsetzen kann. Wir haben auch gelernt, dass es keine pauschalen Lösungen gibt, dass man pro Solarpark letztendlich spezifisch vorgehen muss. Deshalb ist es auch ein breiter Katalog, was diese Selbstverpflichtung angeht. Und durch dieses viele Lernen und durch diese Prozesse, die auch die Unternehmen durchlaufen haben, die sich da selbst verpflichtet haben, zum Beispiel Innerpark, ja, oder noch ganz viele andere, das gibt es nachzulesen auf gute-solarparks.de, wer hier mitzeichnet, sieht man eben, dass es möglicherweise sogar eine Win-Win-Win-Story ist. Also nicht nur günstige Solarparks, gut errichtet, mit Vorteilen für die Artenvielfalt, sondern auch mit potenziellen Vorteilen für die Landwirtschaft, weil durch diese extensive Flächenpflege, die ja auch Landwirtschaft ist, jedenfalls unserer Ansicht nach, die Landwirtschaft aktiv dazu beitragen kann, ihren Verpflichtungen zum Aufbau der Artenvielfalt auch nachzukommen. Und hier schließt man vielleicht den Bogen, weil das eine wirtschaftliche Art und Weise ist, Flächen zu nutzen, also Energiewende zu betreiben, einen Solarpark zu errichten. Das ist wirtschaftlich für einen Landwirt, ja, durch Pachten. Das kann auch wirtschaftlich für einen Flächenbewirtschafter werden. Das ist jetzt noch der Punkt, der fehlt. Wenn man eben anerkennen würde, dass eine extensive Flächenpflege von meinetwegen 50 Hektar Solarpark auch Landwirtschaft ist, weil das löst sehr viele Probleme in den Landwirtschaftsbetrieben und dann sind tatsächlich auf einmal alle drei Parteien motiviert, einen artenreichen Solarpark zu projektieren und dann auch diese Flächen entsprechend zu pflegen, sodass tatsächlich eine Menge Artenvielfalt entstehen kann, die sich über Jahrzehnte entwickeln kann. Und die man auch in gewisser Weise prüfen kann, weil es eben ein Solarpark ist, der aktiv gepflegt, aktiv gemanagt wird. Und das wollen wir eben auch adressieren mit unserer Studie, um einen Blick in diese verborgene Welt Solarpark zu geben. Da ist in der Regel ein Zaun drum, da sieht man nicht, was passiert. Wir sehen aber, was möglich ist und wollen eben mit dieser groß angelegten Studie 33 Solarparks, 25 auf Landwirtschaftsflächen, verteilt über Deutschland, alle möglichen Größen, eben zeigen, was möglich ist und für diese Art der Bauart auch Akzeptanz gewinnen und Aufklärung leisten, welche maßgeblichen Parameter denn dazu führen, dass man einen günstigen Solarpark bauen kann, der sehr viel leistet für die Artenvielfalt.
Wann rechnen Sie da mit den ersten Ergebnissen aus der neuen Studie?
Bald. wir haben einen sehr eng abgesteckten Zeitplan. Wir planen, die Studie im Frühjahr 2025 zu veröffentlichen. Und um das zu können, finden bereits jetzt Untersuchungen statt. Also wir werden im Jahr 2024 eben in diesen besagten ca. 30 Solarparks die Untersuchungen ausführen, die Sinn machen. Das kann Tim Peschel gerne noch ergänzen, um eben die verschiedenen Artgruppen zu erfassen durch spezialisierte Gutachterbüros. Das wird nicht eine Artgruppe pro Solarpark sein. Teilweise manchmal untersuchen wir auch einfach, was passiert. Es gibt einige Solarpark-Cluster, bei denen wir auch Vergleiche treffen können, wie sich zum Beispiel die Population in einer bestimmten Region aufenthält und wann kann man mit Ergebnissen rechnen. Uns ist bewusst, das ist keine Studie, die an einer Universität angesiedelt ist. Wir wollen aber viel zeigen, was passiert. Und deshalb werden wir sehr transparent mit dem umgehen, was wir tun. Wir planen im Lauf des Mai auf sonne-sammeln.de eine Dokumentationsseite freizuschalten, die zeigt, welche Solarparks werden hier untersucht, was passiert dort, was wurde gefunden, welche Begehungen gibt es, um auch eben genau diesen Schritt in die verborgene Welt Solarpark auch reinzugeben. Das wird auch dann recht transparent sein, was man hier findet. Es wird aber auch zusammengebunden in einem großen Werk, so ist der Plan und ich bin auch zuversichtlich, dass es klappt, Anfang 2025 veröffentlicht wird.
Herr Peschel, sagen Sie uns doch noch was zu der Methodik. Also wie gehen Sie vor, wenn es heißt, jetzt so einen Solarpark zu untersuchen?
Relativ einfach. Also ich sag mal, die Methodiken, die sind erprobt sozusagen. Also ob es jetzt um Vögel geht oder um Amphibien geht oder Vegetation geht. Das heißt, die Kollegen und Kolleginnen sind alle geschult sozusagen und erfahren. Und die gehen eben dann zu bestimmten Zeiten in einer bestimmten Häufigkeit in die Anlagen hinein und erfassen das, was dann dort ihnen vors Fernglas oder vor die Lupe oder vors Ohr oder wie auch immer kommt. Und notieren das dann, um das dann praktisch nachher zu verwenden für die Studie, die wir dann anfertigen werden 2025.
Und Sie sammeln nur die Tiere oder schauen Sie auch auf die Pflanzen?
Auch auf die Pflanzen, weil die Pflanzen sind im Grunde genommen die Grundvoraussetzung dafür, dass die Tiere überhaupt da sein können. Und das ist eben ein wesentlicher Punkt. Das heißt, die artenreicher, aber vor allen Dingen auch blütenreicher eine Anlage ist, umso mehr ist sie für Insekten geeignet. Und von den Insekten leben dann beispielsweise die Zauneidechsen, aber vielleicht eben auch verschiedene Amphibien, vor allen Dingen aber auch natürlich die Vögel. Und deswegen ist das sozusagen das Wichtigste, was eigentlich vorhanden sein muss. Und damit das eben auch blütenreich bleibt, ist es eben auch so wichtig, dass diese Anlagen gepflegt werden. Das hatte ja Frau Israel auch schon mal gesagt. Und diese Pflege, die muss aber dann so stattfinden, dass der Blütenreichtum erhalten bleibt. Das heißt also im Normalfall auf einer normalen landwirtschaftlichen Fläche, Grünland, haben wir zwischen 7 oder 8 Maat-Durchgänge. Und diese Maat-Durchgänge sorgen dann vor allen Dingen auch dafür, dass natürlich nur bestimmte wenige Pflanzenarten, das sozusagen auf Dauer ertragen können. Und damit haben wir natürlich wieder einen wesentlichen Faktor dafür, dass eben Artenvielfalt eher geringer ist. Noch dazu, weil diese Arten für, ich sag mal, die Intensivlandwirtschaft oft nicht so attraktiv sind. Das heißt, Pflanzen werden, um Ihre Frage zu beantworten, ganz klar mit untersucht, ja.
Sie sagten ja vorhin schon, Frau Israel, dass Sie auch aussehen, bestimmte Pflanzen. Das heißt, Sie haben da irgendwie eine Mischung, eine Blühmischung, die Sie benutzen für Solarparks?
Genau, also wir dürfen ja nur gebietsheimische Sachen verwenden, also nicht bloß beim Saatgut, sondern auch bei den Gehölzen oder generell Pflanzen, weil wir in einer offenen Landschaft sind, gemäß Bundesnaturschutzgesetz. Das bedeutet, wir verwenden nur Regio-Saatgut. Je nachdem die Herkunftsregion, ne, also wo wir bauen, wo unsere Solaranlage sich befindet, und haben aber auch sehr gute Ergebnisse, also nicht bloß bei der Aussaat, sondern wir haben auch sehr gute Ergebnisse mit der Selbstbegrünung, also dass sozusagen das, was im Boden ist, was jahrelang gespritzt worden ist, was tot gemacht worden ist, dass das die Samenbank, die im Boden sich befindet, wieder hochkommt und eher so eine Ruderalflur ergibt. Und da haben wir auch ein paar Beispiele, also bei den Solarparks, die werden dann auch in der Studie mit vertreten sein, unter anderem, dass das auch sehr artenreich werden kann. Es ist immer davon abhängig, wie der Boden ist, wie der Standort ist. Wir versuchen da zu schauen, macht es Sinn, eine Einsaat durchzuführen? Haben wir auch das entsprechende Saatgut? Das muss man auch sagen, manche Herkunftsgebiete, da kommen wir gar nicht an Saatgut ran. Oder macht es mehr Sinn, die Flächen in die Selbstbegrünung zu geben, um sie artenreich zu entwickeln? Da ist das vom Standort her abhängig.
Wie wirkt sich da auf die Solarparks auch der Klimawandel aus? Ich meine, die Sommer werden immer heißer, immer trockener. Gehört auch Bewässerung zur Pflege?
Also bei den Pflanzmaßnahmen ja, da bewässern wir, also die Gehölze, da geht's ja eher um das Landschaftsbild, da achten die unteren Naturschutzbehörden und vor allem die Gemeinden drauf, dass man die Anlage, also dass die Anlage relativ schnell eingegrünt ist. Da haben wir 3 Jahre Pflege immer mit dabei und bewässern die Gehölze. Bei der Einsaat versuchen wir, den optimalen Zeitpunkt zu ermitteln oder beziehungsweise derjenige, der einsät, dass es relativ lange nass ist oder feucht ist, dass es dann zur Keimung kommt und dass die Samen überhaupt eine Chance haben, hochzukommen. Also da bewässern wir nicht zusätzlich, sondern da überlassen wir das der Natur. Aber natürlich, Klimawandel ist definitiv ein Thema, gerade in den Regionen, wo es sehr trocken ist, oder sehr trocken geworden ist. Das ist immer wieder auch in Rücksprache mit den entsprechenden Firmen, sind wir da dran.
Sie sprachen ja vorhin, Herr Strohmeier, von der Win-Win oder eventuell sogar noch mal Win-Situation. In der Selbstverpflichtung steht ja unter anderem auch drin, dass die Biodiversitätsanlagen so ausgelegt werden sollen, dass kein zusätzlicher externer naturschutzfachlicher Ausgleich nötig ist, also dass keine weiteren Ausgleichsflächen nötig sind. Ist das etwas, wo die Naturschutzbehörden heutzutage schon mitgehen? Das spart ja de facto auch Geld. Wie sehen Sie das?
Ja, genau hier wollen wir auch die Debatte weiterentwickeln. Also um was geht es mit dem Eingriffsausgleich, wenn Sie eine Baumaßnahme ausführen, die auf die Umwelt wirkt, müssen Sie den Eingriff kompensieren. Und mit dieser Bauart von Solarparks, also diesen guten Solarparks, die auch der Artenvielfalt dienen, denken wir und das wollen wir eben auch zeigen, dass man regelhaft davon ausgehen kann, dass innerhalb der Projektflächen eine Aufwertung im Bereich der Artenvielfalt so hoch ist, dass man keine zusätzlichen Ausgleichsflächen benötigt. Das ist, kann bei anderen Bauarttypen durchaus anders sein, aber wir wollen das eben hinbekommen. Und das führt natürlich dazu, dass man letztendlich weniger Fläche benötigt, die wieder landwirtschaftliche Fläche ist. Nochmal ganz zurück, fast alle Solarparks entstehen auf Landwirtschaftsflächen. Wenn Sie einen Solarpark bauen, der eben viel externen Ausgleich braucht, also andere Flächen, dann sind das letztendlich auch wieder Landwirtschaftsflächen. Und hier wollen wir eben die Debatte weiterentwickeln und sagen, Mensch, da haben alle ein Interesse, dass diese Solarparks vernünftig gepflegt werden, damit hier keine Büsche wachsen, dass hier eben Pflegekonzepte umgesetzt werden und dass man eben hier zeigt, dass Artenvielfalt entsteht und natürlich auch, dass man sparsam mit dem Thema Eingriffsausgleich umgehen kann, weil man ja ohnehin viel richtig macht. Und das wollen wir mal mit einfachen Worten versucht, runtergebrochen erreichen mit diesem Konzept.
Sprechen wir mal über Größe. Also besonders große Solarparks ärgern ja vor allem die Anwohner, weil die weite Wege rund um die Zäune machen müssen. Aber ist das auch für Wildtiere störend? Sollte man lieber kleinere Parks bauen? Sollte man Parks aufbrechen? Hat das, welche Vorteile gibt es für große versus kleine Solarparks?
Ich glaube, es täte allen gut, wenn man diese Debatte in eine Richtung weiterentwickelt, welcher Solarpark macht in welcher Region Sinn. Ja? Und das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall. In der Vergangenheit war eher diese maßgebliche Element, wo ist ein Solarpark förderfähig und ist er entlang von Verkehrswegen förderfähig mit Flächenkulisse und so weiter. Das hat sich jetzt verändert, auch durch Solarpaket, das beschlossen wurde, wird sich es weiter verändern. Und es besteht die Chance, dass man jetzt eben sich mehr Gedanken macht, welcher Solarpark macht an einem bestimmten Standort Sinn. Ja? Und der kann 5 Hektar groß sein, der kann aber auch 150 Hektar groß sein. Und man sieht ja diese große Spannweite zwischen den Größen der Solarparkkonzepte, die sich ja tatsächlich auch über die Regionen unterschiedlich verteilen. Also man kann es nicht pauschal sagen, es gibt kleine Solarparks, die Sinn machen, aber es kann auch sehr viel Sinn machen, einen großen Solarpark zu ergeben. Und gerade was das Thema Durchgängigkeit von Tieren angeht, weist das kürzlich beschlossene Solarpaket ja ohnehin in die Richtung, dass zumindest bei ausgeschriebenen Anlagen es vorgeschrieben sein wird, dass man Durchgängigkeit von Tierarten gewährleistet, wenn die Kanten, die Seitenlängen von Solarparks jetzt über 500 Meter betragen. In großen Projekten hat man das aber auch ohnehin im Thema der Genehmigung schon zu adressieren.
Herr Pesche?
Ich sag mal, aus ökologischer Sicht ist das eine Diskussion, die schon lange geführt wird. Und das Stichwort ist SLOS, Single Large or Several Small. Also eine große, einige wenige große oder viele kleine. Das ist wirklich schwer zu sagen. Natürlich gibt es gewisse Vorteile, wenn die Anlagen groß sind, weil die Pufferwirkung gegenüber den umgebenden Flächen natürlich besser gewährleistet ist. Aber ich würde mich da natürlich Herrn Strohmeier anschließen und würde das Ganze pragmatisch angehen. Und wichtig ist, dass überhaupt dieses Thema Natur- und Artenschutz, ob jetzt große Anlage oder kleine Anlage, in irgendeiner Weise berücksichtigt wird und realisiert wird. Und wenn wir das erreicht haben, dann wäre schon eine Menge geschafft tatsächlich.
Das EEG hatte ja bisher so eine Steuerungswirkung, die dazu führte, dass Solarparks, wie Sie schon sagten, am Rande von Verkehrswegen entstanden sind, auf Konversionsflächen und halt auch auf landwirtschaftlich benachteiligten Flächen, also auf Flächen mit schlechten Böden, sage ich mal. Sollte man Ihrer Meinung jetzt auch Solarparks in Gegenden, also gezielt in Gegenden setzen, die halt noch wenige Solarparks haben, weil sie eben vielleicht sehr gute Böden haben und deswegen die Agrarlandschaften sehr groß und sehr stark bewirtschaftet sind?
Ich glaube, das ist ja eben auch immer wieder die Debatte, diese Teller- oder Tankdebatte. Ich glaube, dass wir, egal wo wir diese Anlagen errichten, sicherlich nicht irgendwie ein Problem haben werden mit der Ernährungssicherheit. Wie gesagt, es gibt diese Zahl, 50% der Fläche in Deutschland wird landwirtschaftlich genutzt und davon sind allein 14% für Energiepflanzen in Nutzung, also Raps, Mais und dergleichen. Und ich sage mal, wenn man sich zum Beispiel auf diese Flächen konzentrieren würde, wo die Effektivität, die Effizienz der Solaranlagen natürlich auch nochmal wesentlich größer ist, dann würde ich da überhaupt null Probleme sehen. Man muss das sicherlich eben auch pragmatisch sehen und ich würde da jetzt nicht von vornherein sagen, so oder so. Aus naturschutzfachlicher Sicht sind die, ich sag mal, weniger landwirtschaftlich attraktiven Flächen, also die nährstoffarmen Flächen, sicherlich attraktiver und sicherlich im naturschutzfachlichen Sinne einfacher zu nutzen als Böden, die beispielsweise auf der Börde vorherrschen. Aber natürlich, wenn auf der Börde eine Anlage steht, die würde also auch unter dem Gesichtspunkt Artenschutz durchaus Sinn machen und wäre sicherlich für die Organismen, die dort leben, ein Rückzugsgebiet, was sicherlich von Vorteil wäre, ja.
Dann würde ich sagen, lassen Sie uns noch mal kurz über das Solarpaket 1 sprechen. Also da stand ja jetzt drin, dass Mindeststandards für Freiflächenanlagen gefordert werden. Sie sagten jetzt schon einen Fall, ab einer bestimmten Seitenlänge ist die Durchlässigkeit für das Solarparks zu gewährleisten. Gibt es noch mehr solche Standards, die jetzt dazukommen?
Ja, ich erkläre gerne mal, was hier denn beschlossen wurde mit dem Solarpaket. Und es gibt jetzt für ausgeschriebene Solarparks einen naturschutzfachliche Mindestkriterien, die einzuhalten sind, wenn man Zuschläge in einer Ausschreibung erreichen will. Die zählen für alle Anlagen, ich sage jetzt vereinfacht, die keine Agri-PV oder keine Floating-PV sind. Und das sind an der Zahl 5 Mindestkriterien, von denen man mindestens 3 einhalten muss. Das eine Kriterium ist, dass maximal 60% der Gesamtfläche eines Vorhabens mit Modulen überstellt werden. Das zweite ist, dass ein biodiversitätsförderndes Pflegekonzept durchgeführt, entweder mit Maat- und Maatgutabräumung, also Maatgutabfuhr, oder mit einer Beweidung mit angepasster Besatzdichte. Das ist dann zum Beispiel das Thema Schafbeweidung. Den Punkt, den ich schon genannt hatte, ist Nummer 3, dass man die Durchgängigkeit für Tierarten gewährleisten muss, zum Beispiel durch größere Abstände an den Unterkanten der Zäune und bei sehr großen Anlagen in der Ausschreibung auch durch das Thema Wildkorridore. Maßnahme 4 ist, dass man auf mindestens 10% der Fläche standortangepasst auch Biotopelemente einbringt und Maßnahme 5 ist die bodenschonende Bewirtschaftung. Da geht es darum, dass man eben keine Pflanzen- und Düngemittel verwendet und auch bei Reinigungsmitteln darauf aufpasst, dass sie biologisch abbaubar sind. Das ist jetzt beschlossen, das wird gelten in der Ausschreibung. Es gibt, ich denke auch, das ist ein sinnvoller Weg, denn so vermeidet man, dass man Nischenlösungen entwickelt. Und die ganze Branche kann zusammen lernen, wie sowas gut klappen kann. Ein Teil der Branche wird mit dieser Umsetzung wahrscheinlich keine Probleme haben, eben weil man sich selbst verpflichtet hat, Anlagen schon in eine Weise zu errichten, die Artenvielfalt fördert. Und wir adressieren mit unserer Selbstverpflichtung ja nicht nur die Anlagen in der Ausschreibung, sondern auch die Anlagen, die außerhalb einer Ausschreibung entstehen. Und ich hoffe, dieser Mindeststandard bringt auch diese Debatte weiter. Da möchte ich nochmal einen Punkt rausgreifen, weil hier wird vielleicht diese Win-Win-Win-Story klar. Im EEG können Sie 50 Megawatt Solarpark bezuschlagen. Das wäre mit einer biodiversitätsfördernden Bauweise etwa die Anlagengröße von 50 Hektar. Wenn Sie jetzt im Mindeststandard wählen, dass ein biodiversitätsförderndes Pflegekonzept mit Maat- und Maatgutabfuhr durchzuführen ist, dann muss das auch irgendjemand tun über die Betriebslaufzeit. Und das ist definitiv professionelle Landwirtschaft, weil man hier wissen muss, was man tut. Also dass man entsprechend eines Maatkonzepts, das passt zum Biodiversitätskonzept, mäht, den Grünschnitt rausbringt, einer Verwertung zuführt, das auch nachweist. Das ist eine Chance und das kann eben, könnte eben dazu führen, hier gibt es aber tatsächlich noch eine gesetzliche Regelungslücke, zumindest aus unserer Perspektive, dass man die Landwirte auch mitnimmt. Unabhängig davon, ob ein Projekt gefördert ist, also eine EEG-Ausschreibung oder bei einer PPA-Anlage, solche Pflegekonzepte umzusetzen und gut zu finden, weil sie einfach dann auch in den Landwirtschaftsbetrieb passen würden. Und daher finde ich es gut, dass es den Mindeststandard gibt und ich denke, der wird die Debatte wesentlich weiterbringen.
Mhm. Frau Israel, wenn Sie so auf die Maßnahmenliste schauen, was würden Sie sagen, was setzen Sie schon um? Setzen Sie 3 um, setzen Sie 5 um?
Je nachdem, wo die Anlage liegt, aber 3 setzen wir auf alle Fälle um. Also in den meisten Fällen, also das ist nicht so problematisch. Was für mich große Fragen aufwirft, bin ich ganz ehrlich, ist auf der Punkt 4, also auf mindestens 10% der Fläche der Anlage werden standortangepasste Typen von Biotopelementen angelegt. Damit kann ich nicht so richtig was anfangen, es ist sehr schwammig. Da muss man, glaube ich, nochmal nachlegen und einfach angeben, was das sein soll. Also wie das, also in welcher Art und Weise das ausreicht, dass man eben Initialansaat macht, ob das schon ein Biotopelement ist oder die Pflanzmaßnahmen, also was da direkt reinfällt. Da hatte ich große Fragezeichen, als ich das gesehen habe, als ich mir das angeschaut habe. Ansonsten sind die meisten Punkte für uns schon Standard. Ja.
Gibt es da so, also Sie sagten ja vorhin, dass zum Beispiel dieser Reihenabstand schon ganz stark auch den Ertrag einer Anlage beeinflusst. Gibt es da Punkte, die preisgünstig zu haben sind und welche, die wirklich teuer werden?
Also was ich vorher schon gesagt habe, also Lesestein und Totholzhaufen, Einsaaten, Pflanzmaßnahmen etc. Also und vor allem das angepasste Pflegekonzept, das muss man wirklich sagen, das bringt das meiste, dass wir, wie der Herr Pesche schon meinte, halt blütenreich das werden lassen, dass wir nur zu bestimmten Zeiten mähen oder nur zu bestimmten Zeiten oder in bestimmten Abschnitten die Schafe draufschicken auf die Anlage. Das bringt sehr viel und ist in Anführungsstrichen auch nicht so kostenintensiv. Aber das berücksichtigt ja ebenfalls das neue EEG, zumindest anteilweise, ja.
Ich meine, es geht ja letztlich auch darum, dann Bewusstsein zu fördern und, sage ich mal, Experimente zu verhindern, die dann dazu führen, dass Leute, weiß ich nicht, weiße Steine auf die Fläche werfen, um dann um die Bifazialität zu fördern oder halt Ost-West-Anlagen, wo praktisch überhaupt kein Licht mehr drunter kommt. Ne? Da gibt's ja auch Anlagen, die errichtet werden, wo man sich fragt, wie viel Biodiversität da wirklich noch möglich ist. Ja.
Also wir schauen halt immer nach dem Standort, das ist uns das Wichtigste und da haben wir unsere Experten, also nicht bloß der Tim Pesche, sondern auch der Rolf Pesche, der ja ebenfalls an der Studie mit dran teil oder mit Organisator oder wie man das auch immer nennen mag, mit Teil von der Studie ist. Und wir haben unsere Experten und die geben uns auch Empfehlungen, was bei dem Standort am besten umzusetzen ist und in welcher Art und Weise. Also da sind wir immer dran, das Ideale für den jeweiligen Standort herauszufinden. Und es gibt einfach Standorte, wo es sich, also wo es schwierig ist, die Biodiversität entsprechend zu fördern. Also wo die Flächen einfach ungünstig sind, zum Beispiel der 100-Meter-Streifen entlang von Autobahnen, dass der nicht unbedingt extrem biodivers entwickelt werden sollte, weil die
Lockwirkung.
Genau, die Lockwirkung, dass die Greifvögel von den Fahrzeugen zum Beispiel mitgenommen werden. Man muss immer nach dem Standort gucken, das ist das Wichtigste. Wo erhöht man die Biodiversität und wo sagt man, kann man auch relativ eng bauen und hat dann weniger Biodiversität, aber das macht an dem Standort auch Sinn.
Herr Strohmeier, was würden Sie sagen, das Solarpaket, das jetzt beschlossen wurde, was hat das für generelle Auswirkungen auf den Zubau in der Freifläche? Glauben Sie, dass das nochmal einen Sprung gibt, dass noch mehr Freiflächen entwickelt werden können?
Also ich denke, dass es positiv ist aus Sicht der Freifläche, gerade weil es auch nochmal dieses Thema Flächenkulisse etwas verändert. Den Mindeststandard hatten wir schon angesprochen. Ich denke, es hilft auch der Agri-PV durch dieses Untersegment. Das ist jetzt nicht Teil dieses Podcasts, vielleicht eines anderen. Ich denke, wenn mal jetzt am Akzeptanzerhalt der verschiedenen Solarparkkonzepte, die alle ihre Berechtigung haben, arbeitet und in eine Zeit kommt, wo man jetzt tatsächlich zwei gute EEG-Novellen, EEG 2021 und 2023, und jetzt das Solarpaket obendrauf hat und etwas Ruhe einkehrt in die Regelsetzung. Das ist zumindest unsere Vermutung in dem Bereich, dass diese Regeln beginnen wirken zu können und das wirklich positiv sein kann für den Ausbau. Es gibt ja viele Projekte, die in der Planung sind. Und die Themen, was maßgeblich ist für die Geschwindigkeit des Freiflächenausbaus, die findet man schon eine Weile nicht mehr nur im EEG, sondern auch beim Thema Netzanschlüsse und bei eben anderen Themen. Also es ist positiv.
Super. Wir müssen langsam zum Schluss kommen, aber vielleicht noch eine Frage. Wir haben ja heute jetzt über Solarparks gesprochen, die anstelle von Landwirtschaft gebaut werden. Wie würde sich denn vielleicht der Blick verändern, wenn wir andere Flächen in den Blick nehmen? Seien es Moorflächen oder Naturschutzgebiete oder auch ja, Konversionsflächen. Muss man die nochmal komplett anders bewerten? Können Sie sich vorstellen, da in Zukunft vielleicht auch dazu nochmal eine Studie zu machen?
Naja, ich sag mal, wir hatten ja diese Studie 2019 gemacht, also keine Moorflächen, aber vor allen Dingen Konversionsflächen. Und ich würde das durchaus positiv sehen, in dem Sinne, als dass diese Flächen eben auch bewirtschaftet werden müssen. Das heißt, wir reden ja nicht, ich sag mal, von einer wilden Natur, die sozusagen Menschen fern ist, sondern wir reden ja von einer Kulturlandschaft. Und Kulturlandschaft bedeutet eben, dass diese Landschaft bewirtschaftet wird, dass bestimmte Organismen daran angepasst sind. Und das gilt beispielsweise eben auch für Truppenübungsplätze oder für ehemalige Militärflughäfen und so weiter. Das heißt, wenn Sie hier in Mitteleuropa nichts machen, innerhalb relativ kurzer Zeit, überraschend kurz für die meisten, ist plötzlich der Wald im Anmarsch und die Offenlandarten verschwinden zwangsläufig. Das heißt, hier gibt es durchaus für den Naturschutz eben eine Möglichkeit, einen Bewirtschafter zu finden, der vielleicht für 25, 30 Jahre in Abstimmung wirtschaftet, sprich mäht, Gehölze entfernt und so weiter und so fort, bestimmte Strukturen erhält. Dann denke ich, ist das durchaus eine attraktive Angelegenheit, die durchaus nutzbringend sein kann für den Natur- und Artenschutz. Auf der anderen Seite denke ich natürlich, das sind immer so Flächen, die sind konfliktträchtig, weil natürlich schnell ja, gemutmaßt wird, dass mehr Schaden angerichtet wird als Gutes. Ich denke, es ist eine Chance, aber es ist überhaupt nicht notwendig, diese Flächen jetzt in dem Sinne in den Fokus zu nehmen, irgendwie zu nutzen, weil tatsächlich die Agrarlandschaft groß genug ist und Platz auch für genügende Mengen, ausreichende Kapazitäten von Solaranlagen zu bieten. Mit den Mooranlagen, da ist es eben das Gleiche. Es ist, na, ich sag mal, das ist wirklich die Kür. Das ist extrem schwer, auf diesen Standorten zu bauen. Mitunter wird es gemacht, aber sehr, 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 sehr aufwendig. Und da geht es vor allen Dingen natürlich um die Wiedervernässung von Mooren. Lebendige, also wirklich lebende, wachsende Moore und PV-Anlagen, das würde ich nicht sehen, weil das sind natürlich auch Offenland-Lebensräume, die würden wahrscheinlich sehr verschattet werden. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, um den Moorkörper überhaupt sozusagen wieder zu erhalten und den Moorschwund aufzuhalten, dass man für eine gewisse Zeit eben 25, 30 Jahre Anlagen draufstellt und in dem Moment, wo die runtergenommen werden, kann das Moor auch wieder wachsen. Aber das ist Zukunftsmusik und da sind die Universitäten dran, da wird eine Menge geforscht und das muss man eben sehen. Also kurzum, das sind wirklich exotische Standorte, würde ich mal sagen. Und da wird aus meiner Sicht in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel passieren. Aber es ist auf jeden Fall interessant, die Möglichkeiten auszuloten und gegebenenfalls dann eben auch zu nutzen. Warum nicht?
Okay, vielen Dank. Also Zusammenfassend kann man wahrscheinlich auch noch sagen, die Energiewirtschaft, ja, die ja jetzt aus viel Photovoltaik und Wind besteht, kann sozusagen der Landschaft positive Akzente geben, die Biodiversität erhöhen. Und wenn wir mal einen Blick in die Vergangenheit werfen, ja, da hatten wir Tagebaue, die massiv quasi die Natur abgeräumt haben, um an irgendwelche Kohleflöze zu kommen. Da ist sozusagen die neue Energiewirtschaft natürlich deutlich vorzuziehen, ja. Und wenn sozusagen dadurch auch noch die Landwirtschaft biodiverser wird, umso besser.
Also ich würde gerne noch sagen, dass ich diesen Ausbau der Freiflächenanlagen durchaus eben auch als Chance sehen würde für den Natur- und Artenschutz, vorausgesetzt, dass die Anlagen eben auch wirklich so gebaut werden, dass sie diesem Zweck dienen können. Weil, das ist das Allerwichtigste, seit 30 Jahren versucht wird, den Artenschwund, Biodiversitätsschwund zu stoppen, es aber einfach nicht gelingt, weltweit nicht gelingt und auch bei uns in Mitteleuropa und auch bei uns in Deutschland nicht gelingt. Und diese Möglichkeit, innerhalb einer kurzen Zeit mehr oder weniger sofort etwas für dieses Thema zu unternehmen und gleichzeitig für den Klimaschutz und gleichzeitig auf einer Fläche, das würde ich tatsächlich äußerst bedauerlich finden, wenn diese Gelegenheit nicht genutzt wird und wenn nicht, ich sag mal, mit einer gewissen positiven Zugewandtheit versucht wird, zu sehen, ob das nicht eine Möglichkeit gibt. Und ich will auch sagen, dass mir klar ist, dass solche Flächen im Naturschutz sehr skeptisch beurteilt werden. Aber der Punkt ist der, wir sehen allenthalben, nur mit Naturschutzgebieten allein geht es nicht, sondern wir sollten auch Trivialflächen wie eben ein Solarpark mit hinzuziehen und versuchen, was auf diesen Flächen zu machen ist, auch wirklich zu machen und damit eben wirklich einen sehr aktuellen Beitrag zu diesem wirklich doch drängenden Thema zu leisten.
Vielen Dank an Sie. Meine Gesprächspartner waren heute Maya Israel, Umweltplanerin bei Innerpark, Tim Peschel von Ökologie und Umwelt und Bernhard Strohmeier, Leiter erneuerbarer Energien beim Bundesverband Neue Energiewirtschaft. Herzlichen Dank für die interessante Diskussion. Ich möchte Sie noch auf unser Magazin hinweisen. Die nächste Ausgabe erscheint am 13. Juni, direkt vor der Smarter E in München. Und wir sind dieses Jahr auch wieder mit einer Live-Veranstaltung vor Ort, nämlich unserem Fokus-Event am 20. Juni. Vormittags gibt es dort eine englischsprachige Diskussion mit Branchenexperten zur Modulqualität, unter anderem mit interessanten Fallstudien. Und als zweites Thema sind Großspeicher im Gespräch. Da geht es um Energiehandel, um die Sicherheit und um die Langlebigkeit und um Netzdienstleistungen. Nachmittags wechseln wir dann die Sprache und zwar zu Deutsch und dann sprechen wir über die Qualität von Energiemanagementsystemen für Wohngebäude. Da geht es dann um Schnittstellen, dynamische Stromtarife und vieles mehr. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sich anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos und wenn wir uns dann vor Ort treffen können. Falls Sie nur das Magazin bestellen möchten, erhalten Sie wie immer 10% Rabatt in unserem Webshop mit dem Code PODCAST10. Weitere Informationen zu Photovoltaik-Themen finden Sie auf der PV Magazine-Webseite unter www.pv-magazine.de. Am besten, Sie melden sich auch für unseren kostenfreien Newsletter an oder Sie bestellen ein Abonnement, dann verpassen Sie nichts, was wichtig ist. Ich hoffe, dass Ihnen der Podcast heute gefallen hat. Hinterlassen Sie uns gerne ein Like auf den Plattformen oder abonnieren Sie unseren Kanal. Falls Sie noch Fragen haben, Ihre Meinung mitteilen möchten, Kontakt aufnehmen wollen, dann hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar auf unserer Webseite oder Sie schreiben eine E-Mail an podcast@pv-magazine.com. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.